toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Folge 93, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreon. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht langsam auf die 100 zu und jede Woche kommt wieder eine neue Folge. Wir haben wieder Regelmäßigkeit reinbekommen. So soll das ja auch sein. Ihr zahlt dafür. Ihr hört regelmäßig. Vielen Dank. Die Aufrufzahlen sind wieder am Steigen. Viel mehr auch als vor der Pause. Da kann ich mich nur dafür bedanken. Und ich habe dafür gesorgt und bin mega dankbar, dass ich heute wieder einen interessanten Gesprächspartner habe. Jemanden, der wieder im Aufwind ist, nach nicht so einfachen Zeiten und der gefühlt schon Ewigkeit auf der BTA-Tour ist und jetzt wieder, wie gesagt, richtig gute Ergebnisse gemacht hat. Ich begrüße in der Leitung nach Amerika Annalena Friedsam. Hallo.
Ja, hallo. Schöne Grüße aus Atlanta zurzeit, ja.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für mich und auch für die HörerInnen. Hier hören sehr viele Tennis-Freaks dazu, für die nicht so viel regelmäßig mit der WTA-Tour zu tun haben. Nur mal ein paar Facts am Anfang. Du bist 29 Jahre, hast dich gerade wieder in die Top 100 gespielt, stehst auf WTA 98. Dein Career-High ist 45 und datiert aus dem August 2016, deinem wohl besten Jahr. Die Tennis-Freaks wissen das, du hast sehr viele Erfahrungen machen müssen mit Verletzungen, ein doppelter Bänderriss, zweimal die Schulter-OP, die hat dich fast 2 Jahre außer Gefecht gesetzt und letztes Jahr habe ich ein bisschen gelesen, hattest du auch mehrere Probleme mit Corona, da kommt man später nochmal drauf zu sprechen. Ich möchte dich am Anfang mit einem Zitat konfrontieren von meinem ehemaligen Kollegen vom Tennis-Magazin, hast du mal ein Interview gemacht, kurz nach deiner zweiten Pause mit Tim Böseler. Und der hatte gefragt, wie schwierig das ist jetzt von den Erwartungen her, wenn du wieder zurückkommst. Und da hast du gesagt, naja, eigentlich gar nicht so schwierig. Zitat, nein, ich spiele nicht für die Öffentlichkeit, ich spiele für mich, setze mir selbst meine Ziele und lasse mich dabei nicht von außen beeinflussen. Ist das ein Zitat, mit dem du dich auch heute, knapp 5 Jahre später, noch gut identifizieren kannst?
Ja, zu 100%. Ich meine, wie schon gesagt, die letzten Jahre waren auch nicht so einfach. Und ich bin immer dabei geblieben, habe nie aufgegeben und ich denke, das ist in erster Linie dem geschuldet, dass ich auch wirklich für mich spiele und dass mir Tennis viel Spaß macht und ja, so halt dann auch meinen Weg weitergegangen bin.
Wir fangen heute mal mit dem Aktuellen an und gehen dann ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Du hast dich Ende des Jahres wieder durch gute Ergebnisse auf ITF-Turnieren rangekämpft, zweimal im Finale gestanden und jetzt dieses Jahr nach den Australian Open zweimal das Viertelfinale erreicht, bei WTA-Turnieren in Linz auch aus der Quali ins Viertelfinale gekämpft, was ja auch schon mal ein enormer Kraftaufwand ist und dann in Austin Viertelfinale erreicht, also Back-to-Back. Und jetzt in Miami dann auch die Quali überstanden, zum ersten Mal seit längerem bei einem Masters-Turnier. Bist du so wieder im Flow, kann man das sagen?
Ja, schon. Also wie gesagt, ich spiele jetzt, würde ich sagen, seit Herbst letzten Jahres wieder sehr gutes Tennis. Mhm. Und seitdem habe ich mich jetzt auch weiter gesteigert. Ich denke, das kommt automatisch durch die gewonnenen Matches und durch das steigende Selbstvertrauen dann auch. Ja, Automatismen entstehen wieder. Also es fühlt sich alles natürlicher an. Und jetzt würde ich schon sagen, dass ich ja wieder bei wirklich sehr gutem Tennis angelangt bin. Und ist egal, welches Match ich spiele, mehr oder weniger. Also es ist einfach ein gewisses Niveau jetzt da. Und das versuche ich weiter so zu halten und auch noch weiter auszubauen.
Kannst du das eigentlich gerade so auch für dich ganz persönlich genießen, dass du wieder das so abrufen kannst und auf der WTA-Tour auf dem höchsten Level einfach wieder deiner Berufung nachgehen kannst? Oder ist eher der Druck da, wieder dein altes Niveau zu erreichen? Erzähl mal ein bisschen, wie das innen drin aussieht.
Also da hat sich, denke ich, einiges getan. Also ich kann es voll und ganz genießen. Also ich stelle es mir auch jeden Abend gefühlt immer noch mal vor Augen, was ich jetzt auch erreicht habe im letzten Jahr, wie ich mich da, sage ich mal, aus einer sehr schwierigen Phase raus gekämpft habe und ja, und jetzt einfach wieder irgendwie das Tennis genießen kann, dass ich gutes Tennis spiele, und weil das war auch nicht immer selbstverständlich. Und ja, also in der Hinsicht bin ich mehr als glücklich und weiß das auch zu schätzen, ja, dass ich wieder dort bin, sozusagen, ja.
Du konntest jetzt den America Swing spielen, Indian Wells knapp nicht aus der Quali geschafft und jetzt in Miami die Quali überstanden, erste Hauptrunde gespielt, gegen eine Chinesin verloren. Wie kommt es denn, dass du jetzt, du hast mir im Vorgespräch, beziehungsweise als wir den Podcast vereinbart haben, gesagt, dass du eine Trainingswoche in Atlanta einlegst. Wie kommt es, dass es Atlanta ist? Warum bleibst du in den USA? Wie sind so die Umstände bei dir da gerade?
Ja, hier der Trip, der ist schon sehr lange. Also ich glaube, wenn ich hier fertig bin, sozusagen, bin ich 6 Wochen unterwegs gewesen, angefangen mit Austin. Dann ist Indian Wells Miami, das sind ja immer 2 Wochen Events. Und nach Miami, also in Austin war mein Trainer mit dabei, dann ist er heimgeflogen, dann kam er nach Miami wieder, wir haben uns dort vorbereitet, haben das Turnier gespielt. Und ja, jetzt ist er wieder nach Hause, also hat auch noch einen anderen Job. Und aber er ist sehr gut befreundet mit einem anderen deutschen Trainer, der ist auch auf der Tour unterwegs, Trainer Neles heißt der. Der betreut die Katie Wollinetz, und ja, die haben ihren Trainingsstandort hier in Atlanta, und genau, jetzt diese Woche nutzen wir das so ein bisschen, um den Switch auf die Sandplatzsaison sozusagen hinzubekommen, und ja, trainieren hier zusammen, machen ein bisschen Aufbau, und dann geht's zum letzten Turnier nach Charleston.
Verstehe. Für alle, die nicht so in der Materie drin sind, weil du es jetzt namentlich genannt hast, sag nochmal, wer ist dein Trainer gerade? Du hast auf deiner Homepage, auch in
Ja.
deinem neuesten Blog, geschrieben, die letzten 6 Jahre waren nicht immer einfach. Allein im letzten Jahr, als ich zu Beginn kurzfristig ohne Trainer da stand und zweimal an Corona erkrankte und im Mai aufgrund längerer ausbleibender Erfolge auf Platz 260 im Ranking zurückfiel. Wie hast du es denn jetzt geregelt? Mit wem bist du zusammen gerade am Trainieren?
Ja, mein Trainer heißt Patrice Hopfe, den habe ich mehr oder weniger per Blind Date letztes Jahr bei den Australian Open kennengelernt. Ja, letztes Jahr, da waren die Corona-Maßnahmen ja noch sehr streng, und eigentlich hatte ich geplant, mit jemand anderes dorthin zu fliegen. Aber ja, sie hat mir dann sehr kurzfristig abgesagt, und dann ja, konnte ich halt keine weitere Person mehr anmelden, sozusagen, für Australien, weil die Deadline war vorbei. Und ja, und dann habe ich überlegt, wer ist eventuell schon vor Ort. Und ja, mir fiel dann der Kasi ein, aber der war dann ja leider nicht vor Ort, aber er hat mir dann den Patrice empfohlen, und ja, den habe ich dann angerufen, und dann haben wir uns sozusagen das erste Mal in Australien ja kennengelernt. Und ja, ich habe ihm meine Situation erklärt, dass ich zurzeit auch ohne Trainer bin, und ja, und dann haben wir eine Probewoche. Ich meine, wir hatten in Australien schon trainiert, aber dann auch zu Hause. Und ja, ich fand ihn gut, das hat gut funktioniert, und ja, und seitdem, genau, trainiere ich bei ihm.
Den Namen kennt man ja auch, zumindest in der Tennisszene, auf jeden Fall. Und Kasi war auch schon hier in dem Podcast zu Gast und hört auch ab und zu, falls du gerade die Folge mal anhörst. Liebe Grüße an dieser Stelle und schön, dass du das vermitteln konntest.
Ja,
Ja,
danke, Kasi, falls
ja.
er zuhört.
Dann ist das, können wir es abhaken. Nee, Spaß beiseite. Weil du gerade selbst die strengen Regeln vergangenes Jahr in Australien angesprochen hast. Du warst letztes Jahr da und dieses Jahr hast du auch Quali gespielt. Ich war als Journalist letztes Jahr da und dieses Jahr auch. Hab eine komplette 180-Grad-Drehung erlebt von der Mentalität der Menschen und von den Voraussetzungen her. Ich hatte letzte Woche jemanden zu Gast, der auch Long-Covid hatte, Marvin Möller, der auch viel von Verletzungen geprägt war. Und du hast jetzt geschrieben, dass du letztes Jahr auch vermehrt Probleme hattest mit Corona unter den Umständen. Wie hast du das wahrgenommen, diese krasse Unterschiede innerhalb von 12 Monaten am anderen Ende der Welt? Also im Umgang mit Corona.
Ja, positiv. Also ich bin mehr als froh, dass es jetzt wieder so ist wie früher. Ja, ich selber vergesse es ab und zu schon, dass wir so eine krasse Phase einfach hatten während Corona, dass es für Regeln gab und alles, aber man hat halt alles auch mitgemacht. Ja, um halt auch die Mitmenschen und sich selber zu schützen. Und man war auch selber einfach froh, dass die Tour auch in gewisser Weise weiterging. Aber ich habe die Zeit als nicht so super empfunden. Wie gesagt, durch die ganzen Maßnahmen, die Reiserei war sehr schwierig. Zu der Zeit, also das Jahr davor, war ich auch sehr viel alleine unterwegs, also hatte auch keinen Travel Coach und ja, war jetzt keine einfache Zeit in dem Sinne und ja, also jetzt bin ich einfach wieder glücklich, dass es beim Alten ist, genau.
Glaube ich sofort. Ich will auch gar nicht so lange auf dem Thema Corona rumreiten, nur weil du es selbst geschrieben hattest auf der Homepage, dass es dich zweimal sozusagen außer Gefecht gesetzt hatte. Letztes Jahr hat es dich enorm beschäftigt, also hast du länger auch nach der Infektion gebraucht, bis du wieder Leistungssport auf deinem Level betreiben konntest?
Ja, ich glaube, ich wurde im Vergleich zu anderen Leuten, denke ich, schon verschont. Also die erste Infektion habe ich schon gemerkt, dass ich halt schlechte Luft bekommen habe. Aber ich war jetzt nicht super krank in dem Sinne. Und das hat sich aber schon so ein bisschen gezogen, dass ich ja längere Zeit ein bisschen Schwierigkeiten hatte, ja, Luft zu bekommen auf dem Platz. Aber die zweite habe ich kaum noch gemerkt und es ging auch gut danach, also war jetzt nicht so wild, nee.
Okay, naja, muss ja auch nicht sein. Hauptsache, es ist jetzt wieder gut. Annalena, wie geht denn, du hast jetzt erzählt, wie lange der Trip war, das können sich ja viele nicht vorstellen. Wie geht's denn jetzt für dich weiter? Also ich weiß, du bist nominiert Mitte April beim Billie Jean King Cup für Deutschland gegen Brasilien in Stuttgart, kurz vor dem Porsche Grand Prix. Wie füllst du die Zeit bis dahin?
Ja, die Zeit war jetzt schon sehr intensiv. Also ich habe ja gut in Austin gespielt. Dann sind wir eigentlich direkt nach Indian Wells. Also da hatte ich wenig Vorbereitung für die Bedingungen dort. Also wie gesagt, die Plätze waren wirklich extrem langsam, wie Medvedev es meinte.
Aber du hast dich auf dem Platz nicht so verhalten wie er.
Nee, das nicht. Ich denke, ich habe guten Sport abgeliefert. Aber ja, auch. Also, keine Ahnung. Ja, habe dort zwei gute Matches gehabt, habe leider ja sehr, sehr knapp verloren gegen Krashava. Und das ist halt immer ein bisschen ja unglücklich, würde ich sagen, weil, wie gesagt, es sind halt 2 Wochen-Events und bei den Damen gibt es im Vergleich zu den Herren kein Turnier in der zweiten Woche. Also die Zeit, die zieht sich dann schon ein bisschen bis Miami beginnt. Aber ja, mein Freund ist hier auch dabei, deswegen haben wir ein bisschen Sightseeing gemacht und nach LA geflogen.
Ja, schön.
Ja, haben ein bisschen die Zeit genossen und sind dann rechtzeitig nach Miami weitergeflogen und ja, da war dann die Vorbereitung mit meinem Trainer wieder und ja, und nach dem Ausscheiden jetzt in Miami, wie gesagt, trainiere ich jetzt hier in Atlanta und dann ist der nächste Stopp Charleston. Und dann geht es eigentlich nahtlos weiter mit Billie Jean King Cup, worauf ich mich sehr freue mit dem Team und ja, und dann danach die Sandplatzturniere in Europa.
Ich versuche ja immer nach Möglichkeit, die Nationalmannschaften auch zu begleiten und darüber zu berichten, wenn ich genug Aufträge habe. Habe in den letzten 5 Jahren mehr die Männer begleitet als euch. Ich war seltener dabei. Ich war bei den Finals in Prag bei der ersten Auflage. 2021 war ich dabei. Jetzt habe ich so ein bisschen von außen betrachtet, du kannst mich gerne auch korrigieren, so ein bisschen das Gefühl, gerade weil Angelique Kerber jetzt ja auch schwanger war und ihr erstes Kind gesund auf die Welt gebracht habe, so ein bisschen jetzt ja auch eine Veränderung. Ich habe nur Positives gehört von dem Match gegen Kroatien, dass ihr gut bestritten habt, wo du auch eine Top-Leistung gebracht hat und dass da jetzt ein bisschen was zusammenwächst, so als neue Gruppe mit Spielerinnen unterschiedlichen Alters und Jungen und ihr Älteren so ein bisschen zusammen. Wie würdest du das Klima denn selbst beschreiben von innen?
Ja, ich empfinde es genauso. Also ja, wir sind eine harmonische Truppe, würde ich sagen. Also wir sind auch verschiedene Charaktere, aber irgendwie bringt jeder so seins dazu. Und ja, und Rijeka war wirklich eine Top-Woche, auch mit dem Sieg dann gekrönt. Und das hat uns, denke ich, auch noch ein bisschen zusammengeschweißt. Und deswegen schauen wir da jetzt auch positiv ja der Billie Jean King Cup Woche entgegen. Und ja, also ich persönlich freue mich auf die Woche. Wir verstehen uns gut alle zusammen und ja, das wird, denke ich, eine gute Woche werden.
Sehr gut. Wie ist Rainer Schüttler so? Macht das ja schon eigentlich ein bisschen länger. Durch Corona denkt man, er ist immer noch so ein bisschen neu, weil es ja noch nicht ganz so viele Auflagen gab. Wie beschreibst du ihn so als Nationalmannschaftstrainer?
Ja, kameradschaftlich, ich denke, dadurch, dass er ja selber ja auch ein sehr guter Spieler war, ja, weiß er, wie wir uns fühlen, wie er mit uns redet, kann uns, denke ich, auch einiges mitgeben aus seinen Erfahrungen, auch jetzt speziell vor so Länderpartien. Er hat ja auch so ein paar bestritten. Und ja, und neben dem Platz ist er ja sehr gesprächig, sehr umgänglich, kann auch viel lachen mit ihm. Also er bringt eine gute, lockere Stimmung ins Team, aber wenn es ernst sein muss, dann ist er auch fokussiert.
Siehst du die Chancen positiv, gerade mit dem Heimspiel im Rücken da zu gewinnen gegen Brasilien und dann auch den Weg Richtung Endrunde zu gehen? Wie gesagt, ich war einmal als Journalist bei der ersten Auflage dabei in Prag. Letztes Jahr konntet ihr euch ja nicht dafür qualifizieren. Ist das so etwas in deinem Kopf, was du auch als eine deiner Ziele hast, so mit dem DTB-Team diese Endrunde zu erreichen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, es wird kein einfaches Match, weil ja, Haddad Maier ist eine Top-Spielerin. Pigossi kann ich jetzt nicht so genau einschätzen. Also auf Sand ist sie, denke ich, auch eine quirlige Spielerin. Und im Doppel sind sie auch ganz gut aufgestellt. Also ich denke, wir müssen bei jedem Spiel 100% da sein, 100% fokussiert sein. Und ich sag mal, unser Vorteil ist natürlich, dass wir zu Hause spielen. Ja, da zählen wir auch so auf die deutschen Fans, dass sie uns eine gute Energie geben. Und ja, aber ich denke, es wird keine einfache Begegnung. Und also es ist schwierig, da jetzt schon eine Prognose irgendwie zu geben.
Das sind ja auch noch ein paar Wochen hin. Ist auf jeden Fall immer eine sehr gute Sache. Natürlich für euch als Spielerinnen, aber natürlich auch für die Fans, ne, dass das so geregelt ist. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass die Nationalmannschaft sozusagen in der Woche vor dem Porsche Grand Prix da vor Ort aufschlagen kann. Ist ja sozusagen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ihr kriegt Matchpraxis vor dem Porsche Grand Prix, könnt euch da länger vorbereiten, habt die Fans im Rücken. Das ist schon eine gute Situation, dass das von den Terminen so passt, ne? Auf jeden Fall.
Ja, also es kriegen halt, was ein bisschen unglücklich ist, ist halt, dass nur zwei Spielerinnen von unserem Team eine Hauptfeld-PC bekommen und die anderen die Quali halt nicht spielen können, weil es parallel ist.
Ah,
Also
stimmt.
ja, das ist ein bisschen unglücklich. Aber gut, so ist es. Wir sind froh, dass wir für Deutschland spielen können. Und ja, es gibt ja auch noch viele andere Turniere und in meinem Fall spiele ich dann noch im Doppel beim Porsche Grand Prix und ja, da freue ich mich auch drauf.
Ja gut, aber dann ist das natürlich nicht so dolle, was ich gesagt habe. Aber gut, dass du mich korrigiert hast. Das habe ich
Ja,
jetzt.
für die anderen, ja,
Nee,
ist
aber
nicht
du
so
hast natürlich,
dolle,
nein,
aber
aber du.
wie gesagt, wir freuen uns auf das Wochenende und geben da alles und auf, ja,
Aber
und
es ist gut, dass
danach
du es
ist,
gesagt hast, weil am Ende des
genau.
Tages ist es ja trotzdem eine Einzelsportart und man guckt ja trotzdem auch ein bisschen auf sich. Das ist ja
Ja.
selbstverständlich. Und bei dem Turnier würde man natürlich gerne an deiner Stelle auch durch die Quali
Ja,
versuchen.
klar. Gerade in Stuttgart, ich meine, das ist eins der schönsten Turniere und da spielt man natürlich auch gerne als Einzelspielerin, aber dann
Habt ihr da
hoffentlich
versucht, eigentlich
nächstes
noch
Jahr
was?
wieder.
Habt ihr da eigentlich versucht, irgendwie das anders regeln zu können, angefragt, oder ist das aufgrund dieses brutalen Teilnehmerfelds gar nicht möglich?
Ja, also wir hatten, als das feststand, noch angefragt, ob es eventuell möglich ist, für die Spielerin oder die da nicht spielen oder eventuell, wenn es hart auf hart kommt, ja, die Partien, die Länderspielpartien zu machen und dann abends noch das Quali-Match am gleichen Tag zu spielen, ob das ja rein theoretisch möglich ist, aber das ja, ist nicht erlaubt und deswegen können wir sozusagen nicht an der Quali teilnehmen. Also, ja. So ist es halt leider.
Verstehe. Annalena, bevor wir gleich mit dir noch ein bisschen weitermachen, möchte ich noch ein Thema ganz kurz ansprechen mit dir. Wir hatten ja gerade schon Rainer Schüttler auch angesprochen. Ich muss es einmal journalistisch ansprechen. Rainer Schüttler war ja auch lange Schützling als Spieler von Dirk Cordoff, der, wie du weißt, natürlich als Spielerin langjähriger Vizepräsident im Deutschen Tennisbund war und immer noch ist, gerade seinen Job nicht zur Ruhe sozusagen gelegt hat. Der DTB hat ihn, das weißt du jetzt, öffentlich aufgefordert, zurückzutreten aufgrund einer gemeinsamen Recherche der SZ, des WDRs und des NDRs. Ich fasse es gerade nochmal zusammen für die HörerInnen, die das nicht mitbekommen haben, in der zwei Spieler öffentlich und noch mehrere Spieler, die nicht öffentlich genannt werden, männliche Spieler von sexualisierter Gewalt berichten, die Dirk Cordoff ausgeübt haben soll. Und er bestreitet das der Vollständigkeit halber, alle Vorwürfe, hat sich durch einen Anwalt geantwortet. Es sind nach wie vor nur Vorwürfe, aber sehr schwerwiegende Vorwürfe. Du als langjährige DTB-Spielerin, ganz kurz, was hast du zuerst gedacht, als du von diesen Vorwürfen gehört hast, als du von dieser Recherche gehört hast?
Ja, ich meine, die Vorwürfe sind natürlich schon sehr schlimm, aber dafür bin ich irgendwie zu weit weg, dass ich dazu irgendwie eine Meinung habe. Ich persönlich kenne den Dirk Cordoff nicht, also nur so vom Sehen und ja, also deswegen bin ich da, glaube ich, ein bisschen zu weit weg vom Thema.
Kein Problem, ich wollte es nur einmal ansprechen, aber ist das, noch als zweite Frage, ist das ein Thema, wo man sich unter den deutschen Spielerinnen dann mal austauscht, was Gesprächsthema war in den letzten Tagen?
Ja, natürlich. Also ausgetauscht wurde sich, wie gesagt, also in meinem Fall, ich kenne ihn vom Sehen, aber weiter auch nicht. Und der DTB hat auch Mails rundgeschickt, wie das aktuelle Vorgehen ist. Und in dem Sinne sind wir schon gut informiert. Ja, aber sonst kann ich dazu schwer was sagen.
Kein Problem. Ich musste es journalistisch gerade nur einmal auch ansprechen und respektiere auch, wenn du sagst, dass du zu der Person nicht so viel sagen kannst. Auf mich sind jetzt privat ein paar deutsche Spieler zugekommen und wollten noch mehr Infos haben. Ich war aber gar nicht an der Recherche beteiligt. Der Cordoff war auch schon einmal hier in dem Podcast zu Gast. Ist auch schon als Quelle von mir aufgetreten in Texten, gerade bei Sportpolitik. Texten, sind natürlich schon krasse Vorwürfe. Ich persönlich finde, dass es jetzt wichtig war, dass der Deutsche Tennisbund da ein bisschen intensiver Stellung genommen hat. So habe ich es auch auf Twitter geschrieben. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man muss halt irgendwie als Verband da Stellung beziehen bei derart schwerwiegenden Vorwürfen. Ansonsten schwelt das ja immer so weiter und setzt auch alle anderen Beteiligten, die im Profitennis irgendwie unter Druck haben. die im Profi-Tennis beteiligt sind, irgendwie unter Druck, ne? Also wenn der Verband sich nicht äußern würde,
Ja.
dann würden ja die Journalisten auch ständig euch Spieler
Ja.
befragen, ne?
Nee, also das sehe ich auch so und das fand ich jetzt auch gut, wie der DTB da vorgegangen ist. Und also ich sag mal, mein Wunsch ist immer in solchen Sachen oder auch in anderen, ja, dass die Wahrheit halt ans Licht kommt und sei es jetzt in diese Richtung oder in die andere, aber ja, dass man irgendwie letzten Endes sich da drauf vertraut, irgendwie, dass es so war oder so war, aber wer weiß es schon letzten Endes. Also dafür sind ja dann andere Leute zuständig.
Ja, definitiv. Wir schließen auch das Thema und sprechen wieder über schönere Sachen. Aber ihr wisst es natürlich, liebe HörerInnen, und du weißt es natürlich auch als langjährige Profispielerin, dass auf den Profitouren nicht nur Sonnenseiten gibt. Ihr erinnert euch sicher noch an die Zeit während den US Open, wo ich für Zeit Online die Geschichte auch über sexualisierte Gewalt auf der WTA Tour hatte, wo es den Fall Fiona Ferro gab, wo es durch ein Gerichtsverfahren rauskam, dass ein ehemaliger Trainer sie mutmaßlich vergewaltigt hat, zu einem viel jüngeren Alter. Und Viktoria Azarenka dann auch aus dem WTA-Spielerinnenboard sehr, sehr deutliche Worte gefunden hat mit Zitat, es passiert links und rechts auf der Tour nicht, also jetzt nicht Vergewaltigung, aber zumindestens Druck ausüben von Trainern und zu enge Beziehung. Also es ist jetzt nichts, was zum ersten Mal auftritt. Schlimm genug, dass es überhaupt auftritt, aber sportartübergreifend natürlich nicht nur beim Tennis. Kein einfaches und schönes Thema. Wir wechseln das Thema deshalb auch, weil es soll ja heute um dich gehen. Aber nochmal danke, dass du dazu Stellung genommen hast. Auch ein intensives Thema, weil es aktuell ist und natürlich auch mit deinen langen Ausfallzeiten. Ja, so ein bisschen, du kannst es, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der L'Équipe, der französischen Sport-Tageszeitung, die jeden Tag erscheint, eine ganz große Zeitung, hat ein Kollege von mir ein großes Interview geführt mit ich und Namen, ich habe es mir aufgeschrieben, mit Lucas Pouille natürlich, so, der ja auch schlimme Verletzungen hatte und es nicht geschafft hat, zurückzukommen, vor allem nicht zur alten Stärke zurückzukommen, der von schweren Depressionen gesprochen hat und auch Alkoholproblemen aufgrund dessen, dass er nicht damit klarkam, was mit ihm passiert ist. Du hast ganz, ganz viel Erfahrung in der Richtung machen müssen, wenn man Rückschläge körperlicher Natur zu verkraften hat. Was hat dir in den Verletzungspausen Halt gegeben in schweren Phasen?
Ja, in erster Linie würde ich sagen, meine Familie und auch mein Freund, weil ich denke, das ist so die Basis, egal was passiert. Ja, die halten immer zu einem. Ja, auch wenn es Tennis nicht ist, es gibt immer irgendeinen Weg im Leben, in dem man auch glücklich werden kann. Und ja, und einfach mit dem Wissen und mit dem Rückhalt. Denke ich, bin ich auch, sag ich mal, durch die schwersten Zeiten gegangen. Und im Inneren hatte ich schon immer diesen Willen und diesen Glauben, dass ich ja auch wieder zur alten Stärke finde. Und klar, es waren einige nicht so schöne Jahre in allem, aber ja, irgendwas hat mich immer weitermachen lassen. Und ja, und jetzt bin ich einfach auch stolz, dass ich ja, zu dieser Stärke jetzt auch einfach wieder zurückgefunden habe.
Glaube ich sofort. Hast du denn außerhalb vom Tennis in diesen Phasen Dinge gefunden, außer der Familie, also so, keine Ahnung, andere Hobbys oder Themen beruflicher Natur, mit denen du dich auseinandersetzen wolltest, schon für die Zukunft oder irgendwas, was dir Ablenkung verschafft hat, mit dem du dich beschäftigt hast, wenn du kein Training, keinen Spitzensport machen konntest?
Ja, ich sag mal, in der ersten Zeit war ich sehr, also mir hat Kochen viel Spaß gemacht. Ich war da vorher natürlich viel unterwegs, von klein an, war wenig zu Hause und das war so wirklich die erste lange Zeit, wo ich zu Hause war. Und da hatte ich schon Freude, irgendwie neue ja, Gerichte herauszufinden. Bin gerne auf Wochenmärkte gegangen.
Ja, ich hatte nämlich hier,
Ja.
Kochen hatte ich mir notiert, weil es steht tatsächlich auf deiner WTA-Seite, also wenn man dich googelt, auf der WTA-Seite bei deiner Bio steht, bei Hobbys steht Kochen tatsächlich.
Ja. Ja, aber jetzt mittlerweile oder ich sag mal in der zweiten Verletzungszeit hatte ich gefühlt dann schon alles gesehen und alles probiert und alles gemacht. Also mittlerweile, glaube ich, muss ich meine Hobbys ein bisschen umverlagern. Aber ja, ich denke schon, dass ich eine Person bin, die sich schnell begeistern lässt. Ja, weiß nicht, weiß jetzt Rollschuhfahren, andere Sportarten. Ja, ich finde es irgendwie Wahnsinn, was so Menschen an sich leisten können. Und wenn man das dann auch irgendwie live sieht, da fragt man sich dann auch, wie geht das? Aber dann stelle ich mir auch irgendwie so vor, dass ich das ja irgendwie genauso mache, halt im Tennis. Und wenn ich mich dann aber so sehe, was ich für eine Freude verspüre, wenn ich andere Leute sehe, wenn ich andere Leute beobachte, die einfach so ein großes Talent haben. Ja, und darum geht es ja auch, dass man irgendwie den Leuten Spaß vermittelt, Freude vermittelt und ja, und dann versuche ich halt so ein bisschen mich in diese Perspektive auch reinzuversetzen und ja, genau, davon lasse ich mich so ein bisschen begeistern.
Aber das ist ja voll die schöne Perspektive, weil Tennisprofis gibt es ja auch oftmals so Vorurteile, dass sie komplett so self-centered sind und auf sich fokussiert sind, was die natürlich auch sein müssen in diesem Haifischbecken. Und viele, viele Top-Talente dann natürlich früh ganze Truppen um sich rum haben, die sich um alles kümmern, sodass es gar nicht so leicht ist, auch so andere Perspektiven einzunehmen. Weil man von klein auf, und du ja auch, du musstest von klein auf kämpfen, um praktisch in diese 0,1% der Top 100 zu kommen, praktisch. Das stelle ich mir nicht leicht vor, dann auch diesen Horizonterweiterung zu haben für andere Athleten und so.
Ja, und das, also das sehe ich auch zu 100% so, dass es auch total schwierig ist, weil man, wie gesagt, von klein auf irgendwie, ja, sich selber immer die besten Leistungen abverlangen und man denkt irgendwie, man hätte ja Probleme, aber wenn man sich mal umschaut, dann, ich meine, damit kämpfen ja alle irgendwie und alle haben irgendwo dran zu knabbern oder auch in Matches. Früher war ich dann so auf mich fokussiert und habe immer geschaut, keine Ahnung, jetzt bin ich angespannt, jetzt bin ich nervös oder jetzt klappt das nicht. Und aber wenn man auch einfach mal rüber guckt und dann sieht man auch, ja, die sieht jetzt gerade auch im Moment nicht so voller Selbstvertrauen aus oder dass man auch einfach mal so ein bisschen den Blickwinkel verändert und sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen Energie dann auch zurücknimmt, auch in Matches dann, wenn es mal nicht so läuft.
Ja, aber es ist interessant, was du sagst. Ich habe früher im Behindertensport, ich habe eine kleine Behinderung an der rechten Seite, keine große Sache, aber ich habe Nationalmannschaft Behindertensport Tischtennis gespielt und ich hatte voll die schlechte Fünfsatzbilanz im Tischtennis, auch international, und habe dann mit Mentaltrainer von der Nationalmannschaft zusammengearbeitet. Und eine der ersten Dinge, die er gesagt hat, war genau das Zitat, was du auch gesagt hast, dass man doch ab und zu auch mal rüberschaut, auch mal auf die andere Netzseite und guckt, wie der Gegner aussieht. Im fünften Satz, und er hatte sowas gesagt wie, ist jetzt schon 8, 9 Jahre her, aber sowas gesagt wie, wenn das nächste Mal 9-9 im fünften steht oder im fünften ist und du total angespannt bist, guckst du mal den Gegner an, ob er nervös ist, ob er kreidebleich ist, ob er zittert oder so, weil ich habe immer gesagt, dass manchmal meine Hand dann gezittert hat und ich das nicht so gut kontrollieren konnte. Und das
Ja,
habe ich
ich
dann mal
meine.
gemacht und das war total, und das hat mich so entspannt, weil der Gegner auch komplett angespannt war und dann musste ich so lächeln praktisch und hab dann sogar einmal gewonnen dann in der Situation. Aber ist so der mentale Aspekt vom Spiel, ist das eigentlich was du von klein auf, wo du sehr gut warst von dir aus oder wo du auch früh schon mit Experten gearbeitet hast? Wie ist das bei dir so?
Nee, ich habe eigentlich wenig mit Mentaltrainern gearbeitet. Für mich kommt das eher so aus dem Inneren. Also ich würde mal von mir behaupten, dass ich ein großes Kämpferherz habe und egal wie es steht, dass ich irgendwie ja mich da reinbeiße, mich da reinhänge und dass ich dadurch, glaube ich, auch sehr viele Matches gewonnen habe. Aber klar, in der Karriere gibt es immer Phasen, wo es auch nicht so läuft oder wo man sich viele Gedanken macht und ja, da habe ich schon nach Lösungsansätzen gesucht, habe mit meinem Trainer gesprochen, habe mir das ein oder andere durchgelesen, aber es war eher so ein Studium auf Selbstbasis, als dass ich jetzt auf dem Platz oder auch außerhalb mit Mentalcoach gearbeitet habe.
Okay. Bei unserem Podcast hier kann man auch Fragen einsenden, wenn man auf Patreon unterstützt. Ihr wisst das, unter www.patreon.com/advantagepodcast könnt ihr ab 2 € diesen Podcast unterstützen. Ab 5 € bekommt ihr jede Woche den Podcast zuerst und in ganzer Länge. Und ab 7 € darf man eigene Fragen einreichen. Und das hat der Lukas wieder fleißig gemacht, für dich auch, Annalena. Wir haben es ein bisschen schon beantwortet, aber er hat konkret gefragt. Zu Annalena hätte ich die Frage, wie schwer ist es, sich immer wieder nach Verletzungen zu motivieren? Wie wichtig ist dabei das Umfeld? Du hast schon ein bisschen die Familie natürlich rausgearbeitet, aber vielleicht kannst du noch mal konkret was dazu sagen.
Ja, ich würde mal Familie als Nummer eins nennen, aber die hilft. Ja, mir hat sie jetzt nicht beim Comeback geholfen, in dem Sinne, dass ich wieder ja eine gute Spielerin werde. Also dafür braucht es schon einen Coach. Und das war auch so ein bisschen meine Schwierigkeit, ja, nach der zweiten OP, dass ich halt keinen Coach so richtig hatte. Also vor allem, der mit mir reisen konnte. Also zu Hause war okay, aber unterwegs war ich halt die meiste Zeit allein.
Hat es da einfach nicht so
Ja.
gepasst, dass du den nicht den richtigen gefunden hast? Oder war es auch finanziell schwer nach den ganzen Ausfällen, die du hattest aufgrund der Verletzung? Das
Ja, ich
kostet
hatte
ja auch viel.
schon ein paar probiert, waren mit Sicherheit auch gute dabei. Aber ja, das war auch dann das Corona-Jahr so ein bisschen. Also es haben halt auch so ein paar äußere Faktoren mit reingespielt, die halt nicht so planbar waren und ja, es hat halt nicht gepasst in dem Sinne. Und aber jetzt nochmal zu der Frage zurück. Also es braucht schon Zeit und dessen muss man sich auch bewusst sein, bis man auch so das Vertrauen wieder in den Körper hat. Und also es ist schön und gut, wenn man vielleicht ein gutes Match spielt, aber so ein Turnier, um das zu gewinnen, braucht einfach 5 Matches. Und das war schon die Anfangszeit noch so, dass ich dann ja ein, zwei gute Matches hatte, aber dann hatte ich halt wieder ein bisschen Probleme und das hat sich halt schon so ein bisschen gezogen und ja, ging auch ein bisschen an die Nerven, muss ich schon sagen. Aber letzten Endes, ja. Nach einiger Zeit jetzt ist es wieder gut. Und ja, Geduld ist ein großer Faktor.
Hat sich deine Geduld auch um das Vielfache multipliziert in den letzten Jahren?
Ja, mein Umfeld sagt, ich bin immer noch eine ungeduldige Person.
Okay.
Vielleicht müsste ich das dadurch auch lernen. Aber ja, ich lache mittlerweile halt drüber und ich denke, das bringt halt so dann die Lockerheit mit rein und ja, und dann macht man sich halt auch schon nicht mehr so einen Stress.
Ungeduld ist auch nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft. Ich kenne es von mir selbst. Ich bin auch
Nö.
per se ein sehr ungeduldiger Mensch, was ja auch,
Ja.
man kann ja sich dann selbst daraus Motivation ziehen. Aber wenn man Geduld haben muss, körperlicher Natur, ist es natürlich umso schwerer.
Ja, es ist halt auch schwierig, manche Sachen zu verstehen, weil gefühlt macht man ja auch alles dafür und Training, Physio und ja, und der Körper geht halt dann manchmal andere Wege, aber ja, ich habe halt auch gelernt, dass man über die Zeit halt ja so, dass man sich selber am nächsten ist, dass man halt miteinander arbeiten muss, also ich mit mir und nicht gegeneinander, so dass man sich nicht darüber aufregt, dass es vielleicht nicht so funktioniert, wie man es gern hätte, sondern dass man ja sich einfach Mut gibt, gut zuspricht. Also habe ich gemerkt, dass man damit weiterkommt, als wie wenn man ja sich in dem Sinne schlecht redet oder irgendwie Sachen nicht so gut findet.
Ja, wir haben ja gar nicht konkret auch eigentlich angesprochen, was an der Schulter genau los war. Ich zitiere nochmal aus demselben Interview wie zu Anfang des Podcasts, in dem du damals gesagt hast, es waren zwei unterschiedliche Verletzungen. Die zweite Verletzung deutete sich beim ersten Eingriff zwar schon an, aber der Arzt ging davon aus, dass sich die entzündete Sehne regenerieren würde. Also es ging beim zweiten Eingriff um eine stark entzündete Sehne in deiner Schlagschulter. Leider war das dann nicht der Fall und ich musste noch einmal operiert werden. Und später hattest du noch gesagt, ich hatte immer gute und schlechte Tage mit der Schulter, musste auch immer wieder Pausen zur Regeneration einlegen und hast dann auch noch von dem Match 2018 übrigens war, das war mein erstes Live-Match bei einem Grand Slam-Turnier, bei meinem ersten Turnier als Grand Slam-Turnier als Journalist fürs Tennismagazin damals noch, war dein Erstrundenmatch gegen Angelique Kerber, wo du knapp dran warst. Da erinnere ich mich noch gut dran, weil es halt mein erstes war. Hast du da auch noch starke Erinnerungen dran oder hast du so diese Zeit so ein bisschen verdrängt für deinen Neustart?
Ja, ist ganz lustig. Also ich habe jetzt letzte Woche mir noch mal so einige Videos angeguckt auf YouTube von mir und ja, irgendwie habe ich schon in Erinnerung, klar, habe ich nicht vergessen, damals auch das Match, aber irgendwie ist es auch so weit weg mittlerweile von mir, also so auch als Person. Ja, da war ich irgendwie eine andere Annalena und aber war auch okay. Also ich meine, ich bin zufrieden, wie ich mich jetzt entwickelt habe und gucke mit Stolz, sage ich mal, auf die letzten Jahre zurück.
Angelique Kerber war natürlich da auch noch komplett in ihrer Prime. Es war das Jahr, wo sie dann später auch Wimbledon gewonnen hat und bei dem Turnier ist sie auch erst im Halbfinale dann ausgeschieden. Ich glaube, mein Gehirn sagt Simona Halep, ein ganz langes, ausdauerndes Match damals. Das heißt, war ja auch eine der besten Spielerinnen der Welt, gegen die du da in der ersten Runde verloren hast. Kannst du es ein bisschen konkretisieren, wenn du sagst, du bist jetzt eine andere Annalena? Also klar, es sind 5 Jahre vergangen, jeder Mensch hat sich
Ja, ist
verändert,
schon,
aber
ja, wie gesagt, das ist ja auch eine Zeit, aber
das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.